Andreas, wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, das eigentlich das sehr ernst ist so. Und wie bei vielen Themen ist es sehr ernst. Und zwar laufen im Augenblick über den Fernseher Bilder des Schreckens und des Grauens, Bilder blutüberströmter Menschen zu verschiedenen Themen. Es sind überwiegend eben, also sagen wir mal, es gibt zwei Bereiche. Das eine sind Bilder des Krieges, sagen wir mal, im arabischen Raum. Und das andere sind aber jetzt überwiegend Bilder des Schreckens, des Blutes, des Grauens in Europa. Stichwort der Anschlag in London. Wenn die Medien diese Bilder über den Äther schicken oder auch in den Zeitungen abdrucken, und das ist ja relativ einfach, weil da, wo geschossen wird, da fallen nun mal dann auch eben Blutbilder an. Wenn die diese Bilder über den Äther schicken, uns die zeigen, warum tun die das? Was beabsichtigen die Medien damit?
Ja, man sieht sehr unterschiedliche Absichten. Nimm dir einfach mal das Beispiel dieser Anschläge in London. In London war es ganz offensichtlich, dass es darum ging, einerseits natürlich zu zeigen, da ist etwas passiert, klar. Da ist ein Terroranschlag passiert, da sind Leute zu Schaden gekommen, da sind Leute umgebracht worden, da ist eine große Explosion passiert. Zweitens ist es aber eine ganz seltsame Sortierung, weil wenn im Krieg im Irak zum Beispiel Leute umkommen, das muss man ja in der Zwischenzeit sagen, das kommt in den halbstündigen Nachrichten so ungefähr wie der Wetterbericht vor. Das hat den Charakter, ach da schon wieder, das muss auch noch gesagt werden. Im Fall von London wurde eine ganz andere Betroffenheit hergestellt. Da wurde gesagt, oh, nicht nur, da ist etwas passiert, sondern hier, jetzt ist etwas in London passiert. Und das ist eigentlich was ganz Interessantes. Das heißt nämlich, wenn dieser Krieg, dieser Antiterrorkrieg, Tausende und Abertausende Opfer im Irak fordert, dann hat man sich von Medienseite dazu so zu stellen, das sind eben die Kosten der Befreiung von diesen Irakern. Die Kosten der Befreiung, die müssen die mit ihrem Blut eben selber zahlen. So ist es eben. Wenn dieser Krieg dann von Terroristen nach London getragen wird, dann heißt es unfassbar, dass Leute mitten in London in einem kriegsführenden Staat als Bürger dieses Staates angegriffen werden. Das gilt dann als völlig unfassbar und es wird eine Parteilichkeit gefordert, die gar nicht betrifft, ach, ich will nicht, dass Menschen umgebracht werden, sondern eine Parteilichkeit für eine der kriegsführenden Parteien. Da heißt es, die Briten, tolle Leute, haben sich nicht beeindrucken lassen, haben eine, wie heißt es, stiff overlip, ne? Upper lip gezeigt, also eine, ach, jetzt erst recht, es gilt so etwas wie, toll, diese Leute, die scharren sich um Blair. Ne? So ungefähr Krieg und selber betroffen sein, als wäre das ein guter Grund, sofort für die eine Seite zu sein. Da wird gar nicht mehr argumentiert, da wird nicht mehr analysiert, da wird kein Gedanke drauf verschwendet, sondern sofort Parteilichkeit angefordert.
Also das erste Fazit, das ich jetzt mal deinen Ausführungen entnehme, ist, diese Bilder werden gezeigt, damit die Menschen parteilich sind. Das heißt, damit sie sich betroffen fühlen von dem Leid, und das ist ja auch schrecklich, das ist auch verabscheuenswürdig, damit sie sich, du sagtest eben, nicht mehr Gedanken machen, keine Analyse machen, sondern Partei ergreifen. Sag mir kurz, wofür denkst du, sollten sie Partei ergreifen oder wollen die Medienmacher, dass sie Partei ergreifen und vielleicht kommen wir ja dazu, die Analyse nachzuliefern, die da ein bisschen fehlt.
Also ganz einfach, es soll ein politisches Entsetzen, eigentlich ein Widerspruch sein, es soll ein politisches Gefühl sein, das unmittelbar parteilich für den Westen, für die führenden Mächte, für deren Weltordnung ist, ob man nun für Krieg, diesen Krieg ist oder nicht, man soll unmittelbar für die Naja, allermächtigsten Führer, die sich in Glen Eagles versammelt haben, Partei ergreifen, weil die haben gesagt, sie sind auch betroffen. Man soll sich also so hinstellen, das organisiert Fernsehen, Öffentlichkeit und so weiter, dass man sagt, wir alle sind Opfer, alle Staatsangehörigen. Volk und Führung gehört zusammen. So etwas wird organisiert, hergestellt und man soll als Selbstverständlichkeit glauben, Krieg, ja, dann gehören alle Menschen hinter diese Führer, hinter deren Sache, weil so fürchterliche Terroristen diese Sachen angreifen, kann es gar nicht anders sein, als dass diese Sachen von einer ganz unwidersprechlichen Qualität sind, was an Weltordnung, was an Weltkriegen und so weiter unterwegs ist.
Die einzelnen Menschen, also wir als Einzelne, wir können ja eigentlich gar keinen Krieg führen, sondern das ist ja wieder eine Sache, die eigentlich Staaten obliegt. Also jetzt möchte ich mal den Frank fragen, so eine Einteilung zwischen Menschen, die ja, die also zwischen dem Privatmenschen und der so seinen Geschäften nachgeht und einem, der, naja, ich sage mal so eine Ordnung aufrechterhält und auch Gewalt ausübt, das ist ja eine Einteilung, die macht der Normale gar nicht, sondern das kommt ja wirklich nur bei Staaten vor.
Ja, genau, nicht in den besten Familien kommt das vor, sondern unter Staaten. Deswegen möchte ich jetzt nochmal das nachreichen, was du gesagt hast, vielleicht ein bisschen Analyse zu den Verhältnissen, die da passiert sind. Und zwar durchaus über den Punkt, die Angreifer haben halt da ein schreckliches Massaker angerichtet, haben Leute in die Luft gesprengt, die hier im ersten Schritt immer als unschuldige Opfer, natürlich, ne, eines, Andreas hat es schon gesagt, unverständlichen, gar nicht nachvollziehbaren Angriffs firmieren. Und so viel ist daran ja irgendwie auch wahr, das hast du ja schon im Prinzip nagelig mit deiner Unterscheidung, das sind doch irgendwelche Privatleute, na gut, die fahren mit ihren U-Bahnen erstmal zur Arbeit, zur Schule, zum Termin beim Arzt, keine Ahnung wohin, jedenfalls erstmal nicht zum Moslem und Araber umbringen in die mesopotamische Wüste. So viel ist daran schon richtig. Andererseits, es ist völlig klar, die sind, das kam beim Andreas schon kurz vor, die Leute, die da umgebracht worden sind, die Opfer dieser Anschläge geworden sind, die sind als Staatsbürger Großbritanniens getroffen worden. Die sind Opfer der Attacken geworden als, das sind die Nationalfähnchen, das ist der nationale menschliche Besitzstand, so etwas wie die Rohmasse einer kriegsführenden Nation. Und der gilt, dieser Angriff dieser gewaltbereiten Allah-Freaks, die da zugeschlagen haben.
Du sagtest eben, die sind Rohmasse von einem Staat. Worauf zielst du da ab?
Das will ich ein bisschen nach hinten stellen. Da will ich drauf kommen. Das ist also ganz klar. Das will ich dann erklären. Ich will nur erstmal das nochmal ein bisschen weiter charakterisieren. Also wenn ich sage, als was sind die getroffen, weil das ist ja, das liegt ja zumindest erstmal auf der Hand. Es ist die andere Seite von der nationalen Betroffenheit und dem Schulterschluss, den der Andreas gerade schon mal dargestellt hat, ne, dass sie alle wissen, da sind Leute in ihrer Eigenschaft als Staatsbürger einer kriegsführenden Nation angegriffen, ne, mit der Botschaft der Terroristen, wir können diesen Krieg auch in eure Zentren tragen, in eure Hauptstädte, wir können euch auch treffen. Also die Logik der wechselseitigen Vernichtung in einem Krieg, die können wir auch zu euch nach Hause schicken. Dabei ist gleichgültig, meine ich, wie die Berechnungen dieser Leute dann im Einzelnen sind, ob es ein Umschwung in der Öffentlichkeit sein soll oder was auch immer. Ein sachdienlicher Hinweis jedenfalls lässt sich dieser Art des Angriffs schon entnehmen. Und dann meine ich, dann kommt raus von wegen fanatisch und unfassbar, oder fanatisch kommt dann schon raus, aber in einer ganz anderen Bedeutung als bisher, und unvorstellbar. Diese Angreifer befleißigen sich derselben Logik, wie man sie eben von unseren Vorzugs- und Musterdemokratien hier doch kennt, wenn sie gegen Staaten, die sie nicht mehr erträglich finden, die sie unvereinbar mit ihren Interessen auf der Welt erklären, wenn sie gegen die ins Feld oder auch in den Luftkrieg ziehen, dann ist genau diese Logik am Werk. Dazu zwei Beispiele. Man erinnert sich, der NATO-Krieg gegen Jugoslawien 1999. Da wurde so vom Standpunkt auch der totalen Überlegenheit der Kriegsführung, es war schon auch immer besprochen, fast als bloß noch eine Bestrafungsaktion, von den NATO-Staaten Jugoslawien mit einem Luftkrieg überzogen. Und zwar fielen bei den Opfern, die die angerichtet haben, lauter Zivilisten an. Nämlich erstens als Kollateralschäden, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Und zweitens aber ganz regulär da, wo die NATO halt die Ziele ihres Bombenkriegs hingesetzt hat und wo halt sie irgendwelche Leute eben rumwesen. Die fallen an als Opfer dieses Kriegs. Zweitens hat die NATO alle Einrichtungen des staatlichen Lebens, auch des zivilen staatlichen Lebens da unten platt gemacht, bombardiert, mit Angriffen überzogen, in denen eben so ein normales Völkchen, das da unten rumläuft, eben sein alltägliches Auskommen, wie schlecht und recht, auch immer organisiert. Also jeder weiß es, was haben die alles getroffen? Die haben die Stromversorgung Jugoslawiens niedergemacht, Fabriken, die Infrastruktur, die Wasserversorgung, all das, also alles Überlebensbedingungen der normalen Leute, der unschuldigen Leute, die da unten eben rumlaufen. Also, alles, was nach Definition dieser westlichen Kriegsmächte die nationalen Machtbasis, und als solche kommen die Leute doch wohl, sie mit ihren Lebensbedingungen im Blick, ausgemacht haben, als Mittel eines feindlichen Diktators, den sie bekämpfen wollen, muss angegriffen und vernichtet werden mit allen Opfern, die dann eben anfallen.
Du wolltest gerade was fragen? Ja, ich denke, jetzt hast du so ein bisschen den Hinweis gegeben auf die Frage, die ich zu deinem Stichwort geliefert habe, Machtbasis. Also ich versuche mal, deinen Gedanken zusammenzufassen, weil der erscheint mir doch wichtig und hat was Neues. Und korrigiere mich bitte, wenn ich dich da falsch verstehe. Also was du doch sagst, ist, dass dieser Blick, den da jetzt in dem Fall die Attentäter in London auf die Leute geworfen haben, diesen Blick als die wir angreifen, das sind doch Opfer, das sind doch Leute eines fremden Staates. Und wenn wir den angreifen wollen, dann müssen wir auch seine Bürger angreifen, weil die gehören dazu. Mhm. Diesen Blick, den kennt man, und du sagst eben, du hast jetzt zwei Beispiele genannt, den kennt man sogar ziemlich gut als den Blick, den auch und gerade der Westen doch auf Bürger jetzt eben aber fremder Staaten hat.
Ja, genau. Und ich will noch sagen, das Schreckliche daran ist eben auch genau das, du hast es mal angedeutet in deiner ursprünglichen Frage an mich, ne? Verhändelt, die sich von Macht zu Macht, von Staat zu Staat gegeneinander haben, nehmen sie die Menschen, die in diesen Staaten da eben irgendwie rumleben, ne? Werkeln, womit sie halt so Tag für Tag befasst sind, nehmen sie her, als die kann man fertig machen, als Mittel diesen politischen Gegensatz für sich zu entscheiden. Also mein zweites Beispiel sollte sein, das sage ich jetzt noch kurz, der erste Krieg des Westens gegen den Irak. Ne? Da gibt's erst den militärischen Sieg in der Wüste. Der beseitigt aber gar nicht dieses angefeindete Regime, mit dem wir hier nicht mehr leben können. Und dann gibt's jede Menge Sanktionen, Einrichtung von Flugverbotszonen und es gibt das berühmte UN-Embargo, das den ganzen Außenhandel des Irak erstmal unter Kontrolle stellt und nahezu abschneidet. Und jeder weiß, diese Maßnahmen, die treffen nicht unmittelbar Saddam und seine Getreuen, der das Ziel dieses Angriffs ist, nein. Weil man den nicht will, weil man den nicht duldet, weil der weg muss, wird die Zermürbung dieser Volksbasis, die er eben hat, betrieben mit all den Erscheinungen, die man ja dann noch kennt. Also, ne, die Schönheiten, die da heißen, die ganze Unterversorgung der Leute, die ne, Hunger, eine hohe Säuglingssterblichkeit, es gab nicht genug Medikamente. Also all das sind Mittel unserer Herren, die ja kein Leid sehen können, die unfassbar finden, wenn die Toten in London einfallen. All das sind aber Mittel, spiegelbildlich, sich feindselig gegen andere Nationen durchzusetzen und dafür dessen Volk, die ganzen Leute, die da rumwesen, haftbar zu machen und als Mittel zu benutzen, um Druck auszuüben, um Erpressungen in die Welt zu setzen. Das heißt also, die fanatische, ne? Hier wissen wir immer, diese Allah-Freaks sind Fanatiker. Die fanatische Logik dieser Allah-Freaks, die ist hier den Herren in ihrem feinen Zwirn offenbar ganz genauso geläufig.
Darf ich dich mal schnell was fragen persönlich? Also zu diesem Blick, nimm doch da mal Stellung zu den Mitteln, die daraus folgen. Also diesen Blick auf, na, das sind halt Menschen von einem anderen Staaten, von einem anderen Staat. Ich habe politischen Gegensatz mit diesem Staat. Der gefällt mir nicht, der passt mir nicht. Was mache ich? Ich greife seine Machtbasis an. Das sind nun mal die Leute. Also muss ich ihnen erstmal alle Brücken wegnehmen, die Straßen kaputt machen, sie in Hunger stürzen und am Ende auch noch umnieten. Das ist jetzt sozusagen die Großvariante, wie sie von, ich sag mal, professionellen oder fertigen Staaten durchgeführt wird. Oder dieselbe Sache nochmal im Kleinen, jetzt wie sie in London passiert ist, nämlich der Blick auf die Londoner Leute als, das sind halt Briten, die Briten kämpfen auf der falschen Seite, gegen die Briten habe ich was, also versuche ich die mal, die britischen Bürger als Menschen des britischen Staates kaputt zu machen und Bombe in der U-Bahn. Sag doch mal bitte was zu diesem Blick, also persönlich deine Stellungnahme zu diesem Blick auf die Menschen und zu den Mitteln, die daraus folgen.
Ja, meine persönliche Stellungnahme ist da halt ganz analytisch. Wenn ich jetzt das zusammenfasse, ich hoffe, es ist deutlich geworden, das sollte ja eine Kritik an diesem Verhältnis sein. Das kann ich weder gutheißen, bei denen, die wirklich über die Machtmittel verfügen, einen Globus zu versuchen, in ihrem Interesse herzurichten, noch auch bei den sozusagen gelehrigen Schülern, die überhaupt nur eine Kritik haben, nämlich die Leute, die versauen unser Volk, die vergehen sich gegen unsere Machtbasis, die muss man bekämpfen, weil wir können bessere Herrschaft einrichten, wir können eine produktivere, nützlichere Verwendung des Volkes bei uns einrichten, wir müssen unsere heiligen Stätten schützen, damit die Sittlichkeit unserer Leute, also die große Gemeinschaft dieser Leute, so wie sie hier leben, beschützt wird. Da kann ich vorne wie hinten nichts dran finden. Und du hast ja fast schon den einzigen Unterschied gesagt, also jetzt erstmal auf den es hier ankommt an der Stelle. Die einen haben halt den Keller voll mit Gewaltmitteln und die anderen, naja gut, ne, die müssen halt erstmal kleinere Brötchen backen, aber das macht sie mir dann auch kein bisschen sympathischer.
Vielen Dank, Frank. Andreas, jetzt haben wir eben gehört, also da werden über die Menschen politische Gegensätze ausgetragen, politische Gegensätze zwischen Staaten. Zwischen Staaten sind dann immer auch gleich ganz große und ganz massive Gewaltmittel im Einsatz. Also wenn dann ein Krieg fällig ist, dann rollen dann halt Armeen fort. Sagst du mal was wie kommt es in so einer Welt zu diesen politischen Gegensätzen? Wieso braucht man dafür Gewaltmittel?
Wenn man jetzt anknüpft an diese Anschläge und an den Weltwirtschaftsgipfel, dann hat man eigentlich alles Material zusammen. Wenn man sich also nicht da so blind zustellt und sagt, ich ergreife für eine der beiden Seiten Partei, sondern einfach sich mal einen Gedanken erlaubt und fragt, woher kommen diese Gegensätze, dann ist eigentlich der Weltwirtschaftsgipfel mit den mächtigsten Männern der Welt ein sehr anschaulicher Punkt dafür. Guck sie dir mal an. Sie sagen, sie treffen sich in Glen Eagles mit einigen anderen und sagen, beraten über die Armut der Welt. Sie beraten über die Kriege der Welt. Sie sind für Frieden zuständig und gegen den Hunger und sonst wie. Und man fragt sich immer, ey, verflixt, sag mal, wo kommt denn eigentlich der Hunger her? Wo kommt denn eigentlich die Armut her? Hat das vielleicht einen Grund? Hat das einer vom Himmel geworfen? Wo kommen denn die Kriege her? Diese großen Kriegsherren sagen immer, ihre Kriege sind reine Reaktionen. Ich glaube, das kann nicht sein.
Das erste Stichwort, was du geliefert hast, die mächtigsten Männer der Welt. Da fällt mir sofort ein, da gibt es eben auch die nicht so mächtigen. Also da würde ich sagen, ist der erste einfach Gegensatz schon mal enthalten. Da gibt es wohl offensichtlich auch Staaten, die mächtig sind auf der Welt, und Staaten, die nicht so mächtig sind.
Sicher. Es gibt Staaten, die nicht so mächtig sind und es gibt Staaten, die mächtig sind. Aber vor allen Dingen musst du es dir mal so überlegen. Wenn heutzutage gesagt wird, Kriegsbedarf ist überall, Gewaltbedarf ist überall, warum eigentlich? Warum haben diese Mächtigen so einen Bedarf, sich über Kriegsszenarien zu verständigen? Die reden über Afghanistan, die reden über den nächsten Krieg im Iran, die reden über Kriege in Afrika und so weiter und sagen, alles ihre Sache. Ja, warum eigentlich? Sie richten die Welt ein als eine einzige riesige Sphäre des Geschäftemachens. Sie richten die Welt ein als einen Weltkapitalismus, der heutzutage völlig unangefochten ist und trotzdem doch vielleicht mal ein kritisches Wort und einen kritischen Gedanken bedarf. Diese Mächtigen der Welt, die sagen, sie sind die Maßgeblichen, die Macher. Sie setzen für alles Leben auf der Welt eigentlich die Bedingungen, indem sie alles davon abhängig machen, wo ist Geschäft, wie werden Geschäfte am besten gemacht und wir in Konkurrenz zueinander um nationalen Nutzen setzen Bedingungen um nationalen Nutzen bei uns, in den USA, in Deutschland und so weiter haben zu wollen und nicht anderswo. So ist es ja nicht, dass überall Wohlstand, ne, diese wohlfeile Ideologie wirklich der Zweck der ganzen Sache wäre, dann würde man sich ja fragen, ey Gott, warum? Jetzt hat man schon 200 Jahre Kapitalismus und immer mehr Leute verhungern. Wie kommt das bloß? Wie kommt das bloß? Hat es nicht vielleicht etwas mit dieser Wirtschaftsweise, die Sie einrichten, zu tun?
Ich möchte mal versuchen, das, was du sagtest, in einem Wort zusammenzufassen. Und du sagst mir dann, ob das die Sache trifft, Globalisierung. Und zwar, das kommt ja einerseits immer so vor, als das überfällt uns, dem müssen wir uns stellen. Jetzt würdest du aber doch wohl sagen, Globalisierung ist doch das, was die mächtigsten Leute der Welt, also die mächtigsten Staatenlenker der Welt, unternehmen. Nämlich die Welt herzurichten als einen Wirtschaftsraum, in dem möglichst viel Geldwachstum passiert und dafür dann die Leute arm gemacht werden.
Du sprichst das Stichwort an, das heutzutage die liebste Ideologie der Staatenlenker ist. Globalisierung tut so, als ob völlig unabhängig von den Staaten ein ganz neues Subjekt, die Globalisierung, uns etwas aufzwingt. Den Leuten wird gesagt, wir müssen eure Sozialleistungen streichen, ihr müsst mehr arbeiten, wir können nicht mehr wie früher und so weiter, wegen der Globalisierung. So als gäbe es ein eigenständiges Subjekt, irgendeinen Herrn oder Frau Globalisierung, der mit ungeheurer Macht jetzt eine ganz schlimme Situation schafft. Da muss man lachen, weil die Welt einrichten, das nehmen sich die gleichen Herren ja vor. Sie selber, ihnen gefällt es, sich hinzustellen und zu sagen, wir sind selber betroffen von einer Lage, für die wir nichts können. Alles ist ganz globalisiert. Und dann sagen sie, aber für die Bewältigung der Lage, da können wir natürlich alles. Da können wir den einen die Sozialleistungen kürzen, dem anderen neue Bedingungen setzen, dem dritten sogar sagen, wie das Verhungern auf der Welt am besten zu organisieren ist oder das Hungern. Also, schon aus diesem Widerspruch wird deutlich, es gibt nicht die Globalisierung, weil in der Globalisierung kommen nur Ideologien vor. Es gibt ein globales kapitalistisches System des Ausnutzens von Arbeit, des Handels, um damit reich zu werden und zwar national reich. Das Aufzwingens von Bedingungen, wo manche Staaten besser fahren, andere vollständig vor die Hunde gehen. Und dabei gehen jeweils bei den Großen, die es einrichten, bei denen, die es betreiben, die Leute eine ganz komische Rolle ein. Sie bekommen nämlich die Rolle, ihr seid das Material, hier zum Ausnutzen, zum Bezahlen, zum Arbeiten, zum Reichmachen und nicht zum Reichwerden.
Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Andreas. Wir werden uns gleich damit befassen, was für eine Auswirkung diese Ordnung auf die Welt, auf die politischen Gegensätze hat und wie dafür eine ganze Menge Macht und Gewalt notwendig ist. Andreas, jetzt widmen wir uns doch aber wieder dem Thema heute, nämlich die Anschläge in London, die Gewalt, wie diese Anschläge vorkommen in der Presse oder auch warum es überhaupt diese Gewalt in der Welt gibt. Der Frank hat in der ersten Hälfte mal darauf hingewiesen, dass diesen Blick, den die Attentäter in London bewiesen haben und auf die Menschen, nämlich diese Briten da, das sind Bürger eines feindlichen Staates und deshalb, wenn ich diesen Staat bekämpfen will, bekämpfe ich seine Bürger. Der Frank hat darauf hingewiesen, diesen Blick, den haben auch die westlichen Staaten und er hat dafür Beispiele genannt, unter anderem den Kosovo-Krieg oder den Irak-Krieg. Andreas, du hast eben gesagt, ja, diesen Blick, der beruht darauf, dass es politische Gegensätze gibt und diese politischen Gegensätze, die haben was damit zu tun, dass die Welt eingerichtet wird, gerade von den großen und mächtigen Staaten dieser Welt eingerichtet wird als ein großer Wirtschaftsraum, in dem es ums Geldverdienen geht. Jetzt müssen wir uns in Hörn doch nochmal genau erklären. Armut und Reichtum. Wie kommt es zustande? Ist es, könnte man das verhindern? Kann man das verändern? Kann man an der Schraube drehen? Sag mal bitte was dazu.
Selbstverständlich kann man an der Schraube drehen. Man muss nur sich fragen, was die Schraube ist. Weil, dass es auf der Erde nicht genügend Möglichkeiten gäbe, die Menschen zu ernähren, dass die Leute nicht genügend herstellen könnten zum Beißen und zum Gutleben. Ich glaube, das ist in einer Gesellschaft, die so viele Möglichkeiten des Produzierens, des Lebensmittelproduzierens hat, überhaupt keine Frage. Aber worum es in dieser Gesellschaft geht, in unserer kapitalistischen Weltordnung, ist etwas ganz anderes. Sonst würden die Leute gar nicht hungern. Sie können sich's eben nicht kaufen. Und da will ich noch einmal auf den Weltwirtschaftsgipfel zu sprechen kommen. Aber
den ersten Punkt, den du sagst, es gibt genug zu essen auf der Welt oder auch genug zu verknuspern, um schön zu leben. Kleines Beispiel, allein die Europäische Union baut Futterroggen und Futterweizen in der Menge an, dass man die gesamte Weltbevölkerung davon ernähren könnte. Also das ist in den Jahren, im Jahr 2005 tatsächlich so, mit der Produktivität gibt es genug Sachen, die Menschen essen könnten, Autos, mit denen sie fahren könnten und so weiter. Aber du sagst eben, darum geht's nicht.
Nein, darum geht's nicht. Man merkt es, wenn sich die mächtigsten Führer der größten Nationen, der größten kapitalistischen Nationen in Glen Eagles treffen und sagen, sie wollen ja nicht etwa weniger Macht, weniger Reichtum national haben, sondern sie wollen die Ausnutzung des Reichtums national weiterhin genau so einrichten, dass sie die Größten, konkurrierend untereinander, aber auch in Absetzung gegenüber anderen, die auch auf dieser Welt ihre Völker ausnutzen, sie wollen diese ganze Welt so einrichten, dass dieses Resultat Reichtumsvermehrung in kapitalistischer Form als Kapital weiterläuft und dass dabei ein ganzer Kontinent wie Afrika sich nicht störend bemerkbar macht. Das ganze Elend, der ganze Hunger, die ganze Verelendung in diesem Kontinent und auch sonst auf der Welt erscheint ihnen als ein Unterordnungsproblem, ein Ordnungsproblem, wo man an dieser Welt gar nichts ändern muss. Man muss einfach mal drauf gucken, wie die reden. Wenn die sagen, sie sind für das Ordnen von Armut und Hunger zuständig. Sie nehmen sich für die nächsten 20 Jahre etwas vor. Sie wollen dort eingreifen und mal richtig für Sortierung von Staaten und Völkerschaften und sonst wie sorgen. Da müsste man einfach nur einen einzigen Gedanken mal festhalten. Dann haben diese großen Nationen und ihre Lenker auch etwas damit zu tun, dass es diesen Hunger gibt. Sie produzieren eine Gesellschaft, wo, wenn man nichts zu kaufen hat, man auch nichts zu essen kriegt. Die Leute in Schwarzafrika, die haben sich doch nicht ausgesucht, so nach dem Motto, verhungern ist gut, sondern die sind ausgeschlossen von den Lebensmitteln, die es auf der Welt gibt, weil Lebensmittel sind nur dafür da, und dafür stehen die G7, G8, sind nur dafür da, Kaufleute zu einem Geschäft zu verhelfen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite heißt, ja, die ganzen Menschen sind in ihrem Leben nur dafür da, sich für solche Geschäfte, wenn sie denn überhaupt stattfinden, nützlich zu machen. Nämlich nützlich in dem Sinne, arbeiten dafür. Und wenn in ganzen Kontinenten Unternehmer, die die Welt so durchsortieren, zu dem Ergebnis kommen, die können wir, ach, nur ganz wenig benutzen. Die wollen wir nicht benutzen, wir nutzen andere aus. Die können eventuell bei knappem Lohn und viel Arbeit für uns etwas nützen, aber die da unten, die sind für unser Weltgeschäft als Arbeitskräfte nicht nützlich. Dann kommt so etwas zustande wie, dass Millionen verhungern, dass Millionen verelenden, dass sie untereinander sich um die letzten Halme schlagen. Und das ist das Resultat einer durchaus mit Macht über die Welt gestülpten kapitalistischen Ordnung, für die die G7, G8 bei aller Konkurrenz gemeinsam stehen.
Vielen Dank, Andreas, für den ja, für den Einblick in sowas wie den Weltmarkt und die Folgen, die er hat. Jetzt mal, Frank, wir haben eben gehört, der große Wettlauf ums Geld, der Wettlauf um die Gewinne in dieser Welt, der Wettlauf um den größten Profit, der hat auch zur Folge, dass dafür ganz viele Leute gar nicht gebraucht werden und eben arm sind. Der hat sogar zur Folge, dass ganze Länder arm sind. Die G7 oder die G8, also die mächtigsten Männer der Welt, die diesen Wettlauf gerade organisieren und sich auch daran beteiligen, die befassen sich jetzt auf ihrem Gipfel genau gerade doch nochmal mit der Armut und kommen jetzt auf sowas wie Schuldenerlass hier oder dort. Heißt es denn, dass sie diesen Wettlauf um das große Geld verlangsamen wollen? Ist das nicht ein Schritt in die richtige Richtung?
Nach dem, was wir jetzt gehört haben, ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Ist die Frage schon ein bisschen abenteuerlich, ne? Weil sie produzieren mit ihren Interessen in der ganzen Welt als, ich will alles benutzen können, ich will überall präsent sein, ich will Leute ausnutzen und wo ich das nicht kann, sind sie überflüssig. Produzieren sie dieses ganze Elend, Flüchtlingsbewegungen unglaublich groß, Tausende, Zehntausende von Menschen, Seuchen, AIDS, alles, ja. Und jetzt sagen sie, wir wollen uns darum kümmern. Dann ist halt einfach klar, natürlich, dieses Kümmern ist überhaupt kein Abstrich davon, dass in dieser Welt darum zu gehen hat, Geld zu vermehren, und zwar ihr Geld in Konkurrenz zu den anderen, sondern dann ist ganz klar, dann gilt es sich darum zu kümmern, dass all das, was an Resultaten sich einstellt mit diesen ganzen entsetzlichen Folgen, dass das nicht zur Störung dieses Interesse an einer Ausnutzung, an einer Benutzung der Welt, ihrer Reichtümer und der einen Menschen ja und anderer gar nicht, die sind dann abzuschreiben und überflüssig, dass das nicht störend wird für diesen Zweck, das muss man einhegen, das muss man mit, da muss man mit Gewalt einschreiten und überall präsent sein. Und das ist die Sorte Kümmern, die sie halt jetzt dann natürlich durchziehen, sich vornehmen, programmatisch erklären, das ist ihr Werk.
Also du würdest sagen, den Wettlauf...
Ihr Zweck, entschuldigen.
Ja, den Wettlauf, den verlangsamen sie dadurch gar nicht, sondern im Gegenteil, sie machen ihn quasi schlanker, schneller und besser gängig.
Wenn du einmal auf diese Initiative, wir streichen Schulden, schaust, wer hat es denn hingebracht, dass ganze Kontinente nur dafür da sind und deren Staaten, dass sie nichts anderes als Rohstoffquellen und manchmal ein bisschen menschliche Quellen von Reichtum für Unternehmer sind, dass man dort riesige Schuldenberge angesammelt hat, auf die man sich beruft. Und jetzt kommen die großen Staaten der Welt daher und sagen, manche Schulden sind überhaupt uneinbringbar. Warum? Wir haben so viel Ansprüche an diese Staaten. Die werden die ihr Leben nie wieder erfüllen können. Und jetzt heißt es nicht etwa, naja, die sollen halt besser leben oder so, sondern untereinander einigen sich die Staaten der G8 darauf, Schuldenstreichung heißt, wir verordnen denen einen neuen Status. Das sind Bankrottstaaten. Die sollen weiterhin ihren Reichtum abliefern. Wir streichen einige Schulden, die Banken haben, und erstatten den Banken, unseren Banken, quasi Kredite. So geht es. Da werden eher Banken entschuldet, beziehungsweise kriegen Kredite von den großen G8. Nicht die Leute dort unten kriegen etwas zu essen. Und das wäre ja lächerlich in dieser Welt. Das ist ja auch nicht der Zweck, sondern dieses ganze Schuldenstreichen ist eine Art und Weise, wie man einrichtet, dass die Welt so bleibt, dass sie so nützlich bleibt für die Großen, und wie man einfordert, dass die dortigen Herrschaften diese Zustände bitteschön so kontrollieren sollen, dass ihre eigenen Völkerschaften, die nichts zum Beißen haben, bitte nicht störend werden und womöglich an der Tür Europas oder sonst wie kratzen, um weil sie denken, ach Gott, vielleicht gibt's da wenigstens ein bisschen was zu essen und zu verdienen.
Ich will nochmal in dem Bild bleiben, der Wettlauf um das Geld. So wie du jetzt den Schuldenerlass beschreibst, Andreas, Da sieht es ja so aus, als ob das gerade so eine Beschleunigung dieses Wettlaufes ist, nämlich in der Art, dass mit dem Schuldenerlass sowas wie das eigene Bankenwesen wieder in Ordnung gebracht wird, um nicht kaputt zu gehen und um sozusagen bei dem Wettlauf ums große Geld fit zu sein und weitermachen zu können.
Beschleunigung, ich weiß nicht, ob es eine Beschleunigung ist, es ist eine Aufrechterhaltung, Perfektionierung. Man kümmert sich um etwas, was man ein Problem nennt, und es ist das eigene Werk. Verelendung von ganzen Kontinenten ist das Werk dieses Weltkapitalismus. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, die Geldseite davon, die müssen wir mal in Ordnung bringen. Heißt, wir sind diejenigen, wir heißt die großen Staatenlenker, die großen Banken und so weiter, wir bringen diese Bilanzen anständig in Ordnung, damit sie weiter fluppen, damit sie weiterlaufen. Und dieses Streichen ist insofern eine Bestätigung der Verhältnisse. Es soll auch sie erhalten, indem man sagt, Streichen von Schulden ist das Mittel für große Staaten, weiterhin gute Gewinne, Nationalgewinne zu machen. Streichen von Schulden ist das Mittel, wie man Verpflichtungen für die Armutsstaaten ausgibt. Und das Streichen von Schulden wird immer gleich kombiniert mit der Frage, wie passen wir auf die auf? Wir müssen die beschränken, wir müssen die gewaltsam beaufsichtigen, wir müssen out of area mit unseren Truppen überall präsent sein, um die Folgen der vernichtenden und zerstörerischen Produktionsweise, die wir auf dem Globus etablieren, im Griff zu behalten. Darum gibt es so viele Gewaltfragen. Es ist entsetzlich. Diese Herren haben alles so im Griff, dass sie sagen, das ist unser Weltfrieden. Auf den passen wir auf. Der Hunger, das Elend, die Ausbeutung, das gehört zu unserem Weltfrieden und auf den passen wir auf. Dafür haben wir Verantwortung. Das ist der Friede. Und sofort gibt es Leute, die sagen, oh ja, das ist fein, die kümmern sich um den Frieden, die kümmern sich um den Hunger, ohne zu fragen, ja, wer hat ihn denn gemacht? Woher kommt er denn? Darf man das vielleicht auch mal fragen?
Chris, das haben wir ja gerade getan und das hast du ja auch erklärt, woher er kommt. Jetzt will ich dann nochmal den Blick wenden auf Leute, die sich auch dem Thema annehmen, aber keine Staatenlenker sind, nämlich Bob Geldofs Live Aid Konzert Tour, die also überall auf der Welt Konzerte veranstaltet, Gelder sammelt, um das Projekten dort zur Verfügung zu stellen. Ist das eine Art Verlangsamung dieses Wettlaufs?
Ach, eigentlich ist es ja so, schon wenn Weihnachten gesammelt wird für die armen Schwarzen in Afrika, sagt man einerseits immer, ist es ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich frage mich immer, warum soll man einen Tropfen auf einen heißen Stein tun? Also das halte ich schon immer für unsinnig. Die Leute sagen, aber ich tue was. Aha, aber darf man fragen, was tut ihr eigentlich? Nützt das was? Das ist offensichtlich ausgestorben. Diese Live-Aid-Leute haben alle einen total gutes Verhältnis zu dem, was sie tun. Sie wollen endlich mal was machen. Und sie ersparen sich jeglichen Gedanken daran, woher eigentlich das kommt, worauf ihr Guttun sich richtet. Sie glauben den allergrößten Herrschern der Welt, den Bushs, den Blairs, den Schröders und so weiter, die alle ihre Kriege führen, dass diese Kerle, wenn sie sagen, ich kümmere mich um den Wohlstand, dass die den Wohlstand der einzelnen Leute im Auge hätten. Wenn die sagen, ich kümmere mich um den Frieden, sagen sie, ja, aber auch genug. So erklären sie ausgerechnet diejenigen, die diese fürchterlichen Verhältnisse einrichten, für die geborenen Betreuer und Helfer und sagen, ach, warum denn nicht? Und dann kommt Bono und Bob Geldof sitzen dann auf dem Sofa mit coolen Sonnenbrillen mit Schröder und sagen, der kann was machen, der soll was machen.
Den setzen wir jetzt aber auch unter Druck.
Den setzen wir sowas von unter Druck.
Dafür machen wir unser Live-Aid. Da zeigen wir es mal und dann treiben wir sie dahin, wo es hingehört, nämlich die gute Sache der Politik zu vollenden.
Und es gibt den Spruch, die Gutmütigen halten es immer mit den Gewalttätern. Es ist ganz komisch. Sie trauen immer ausgerechnet
diesen Herren über Krieg und Frieden, diesen Herren über die Gewaltverhältnisse der Welt zu, sie seien nur im Besten unterwegs. Sie glauben jede Ideologie, jedes gute Verkaufen, jede Vorspiegelung von Guten, dass die PR-Manager des Kapitalismus so ausgeben und sagen, aber nicht genug. Aber nicht genug. Wir halten uns an die. Wir setzen die unter Druck. Und jetzt einmal gedacht. Jetzt streichen die in Gleneagles versammelten Politiker ein paar Nullen aus ihren Kriterien. Kredite. Sie erhalten einen riesen Schuldenberg auf der Welt aufrecht, sorgen sich aber um die Qualität des Schuldenbergs bei ihren Banken und streichen etwas. Und dann kommen diese Leute, die auf die Konzerte gehen und so, daher und denken, Mensch, das ist was Gutes. Nützt denn das tatsächlich irgendjemand in Afrika? Nicht einem einzigen Menschen. Nicht einer wird morgen ein Körnchen mehr zu essen haben. In Afrika wird kein Mensch etwas davon merken. Daran merkt man umgekehrt. Solche Benefizkonzerte, die haben schon einen Nutzen. Die haben einen Nutzen, erstens, weil sie Vertrauen stiften in die Herren, die diese Verhältnisse eigentlich erst einrichten. Sie sind also nützlich, weil so blind vertrauenswürdig in die Herren der Welt. Und zweitens, sie haben einen Nutzen für diejenigen, die dorthin gehen, aber einen ganz dummen. Nämlich den Nutzen, ich habe was getan, ich habe was Gutes getan, ich fühle mich jetzt besser. Die ganze Welt ist geblieben, wie sie ist, aber sie fühlen sich besser. Sie waren ja auf irgendeinem Konzert und haben gejubelt und Anne Will stand auf der Bühne und hat gesagt, sie ist auch fürs Gute und gegen das Böse. Ah, das ist so etwas Ignorantes und andererseits so Vertrauensseliges in die Herren, die diesen ganzen Schlamassel für die Menschen auf der Welt anrichten, dass man denkt, ach Leute, seid doch bitte mal so gut und macht euch daran zu prüfen, woher kommen eigentlich die ganzen von euch beklagten Hungerleider, die Sterbenden, die Kranken auf ganzen Kontinenten, ist das nicht vielleicht das gleiche Wirtschaftsprinzip und gleiche Wirtschaftssystem, das auch hier herrscht und dort diese Folgen und hier andere anrichtet?
Frank, es gibt noch andere Kritiker. Ich nenne jetzt zum Beispiel die Attac-Leute. Stellen die sich denn die Frage, woher kommt die Armut?
Ja, vordergründig ja schon. Das wissen wir alle. Attac beanspruchen schon. Sie hinterfragen doch und sie wollen auch mal wissen, wo kommt der Hunger her und kritisieren den Abschluss des letzten Weltwirtschaftsgipfels, indem sie sagen, das ist alles nicht genug. Und das Merkwürdige ist aber halt daran, in einer radikalisierten Version betreiben sie genau das Geschäft, was der Andreas jetzt anhand solcher trostlosen Figuren wie Bono und Bob Geldof und in Deutschland Campino, wir tun etwas, ne, wir treiben die Politik zu einer verantwortungsvolleren Politik, betreiben sie genau das auch, weil die andere Welt, die möglich ist, die lebt auch bei ihnen davon, dass das Stichwort Schuldenstreichung hat der Andreas jetzt schon durchgenommen und kritisiert, dass man den Welthandel, der da steht als, das ist ein Mittel in der Konkurrenz der Nationen, sich gegeneinander zu bereichern, der Gegensätze, Gewaltfragen aufnimmt, der soll doch bitteschön mit mehr und besserer politischer Betreuung, mit weniger falscher neoliberaler Ideologie in den Köpfen der Politikern umgewandelt werden in so etwas Ordentliches, ein Versorgungsunternehmen für die Menschheit. Da sollen also Schulden gestrichen werden, es sollen hier Öffnungspolitiken gemacht werden, da aber Zölle, es sollen Agrarsubventionen in Europa abgebaut werden. All das, also all die vertrauten Instrumentarien der Politik, mit denen sie die Welt so zurichten, wie wir es hier heute versucht haben zu analysieren, die stellen sie halt hin und sagen, wenn man sie radikaler unter einem moralischen, verantwortlichen Gesichtspunkt benutzen würde, frei von kurzfristigem Profitdenken, ja dann könnte das doch dazu führen, dass man sozusagen eine globale Menschheitsbeglückung damit einleitet. Also mit Herrschaft, mit Konkurrenz, mit Mitteln der Gewalt, des Ausschlusses, könnte, wenn eine Politik wirklich demokratisch, ordentlich, gut, ermächtigt, anerkannt herrscht, auf der ganzen Welt doch etwas Besseres einziehen. Also sie treffen sich als die,
potenzierte Variante von solchen Figuren, wie Andreas sie kritisiert hat, treffen sie sich mit denen eben genau darin, in dem guten Glauben, Herrschaft, demokratische Herrschaft, Politiker, die sie ausüben, könnten allen doch irgendwie ein gutes, einträgliches Leben ermöglichen, wenn sie eben nur nicht. Und dann kommt der ganze Rattenschwanz der Verfehlungen, und wer immer den Maßstab der Verfehlung aufrechterhält, der hält darin fest, das Ideal, dass es eigentlich diese ganze Sorte Herrschaft, Gewalt, Politik für etwas Gutes da sein müsste und könnte. Und nein, danke, das ist nichts für uns.
Es ist eben auch als Ergänzung zu dir so witzig, wenn man sagt, und das sagen viele, Profit sollte nicht die Welt beherrschen. Da muss man sich überlegen, ist Profit eigentlich nur ein etwas übersteigerter Punkt von Gewinnstreben? Wenn die ganzen Menschen in Afrika und sonst wo nur unter dem Kriterium leben können, sind sie nützlich für die private Bereicherung von Unternehmern, dann ist das das Prinzip, unter das sie gebeugt werden und für das sie dann auch büßen müssen, indem sie hungern, und andere, denen wird eben der Lohn gekürzt. Dann ist es eben auch nicht ein Prinzip, wo man sagen kann, ach, kleine Unternehmen, die wären vielleicht fein. Oder sie erhalten, ne, das Irrwitzige ist, wenn man dann sagt, eine kleine Tobin-Steuer auf Finanztransaktionen, was muss man da alles unterstellen? Da muss man unterstellen, das ist nichts anderes als Geldkonzerne auf der Welt, Multis gibt, die alles bestimmen und dann die Leute ausnutzen, und dann sollen sie ja darauf quasi so eine Armensteuer von einem halben oder einem ganzen Prozent zahlen. Das ist vielleicht eine hartgesottene Kritik, die nicht wissen will, woher Armut kommt und trotzdem sich immer darum kümmert, zu sagen, ach, ich könnte es mir ganz toll vorstellen. Naja, diese Art von Realismus, ne, so immer alles zu unterstellen, wie es ist, aber sich was ganz Idealistisches reindenken, was Gutes, was Schönes, das ist die Art und Weise, wie man sich mit vielem anfreundet, was besser nicht auf der Welt zum Anfreunden sich anbietet.
Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Frank. Das war schon fast wie ein Schlusswort. Also ich entnehme euren Worten, dass ihr Kritiker dieses Systems seid und dass ihr beide euch eine andere Welt nur dann vorstellen könnt, wenn das System Geld verdienen und das System Profit komplett abgeschafft wird.